DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Das sind heute unsere Themen. Erfolgreicher als erwartet. Elektroautos in Oslo. Aber jetzt fehlen Ladestationen für die sauberen Vehikel. Schädliche Autoabgase und schlechte Luft sind hingegen die Probleme, mit denen die Menschen in Mexiko-Stadt zu kämpfen haben. Und was wissen Sie eigentlich über Tee? Einiges können Sie gleich hier erfahren. Norwegen ist Vorzeigeland, wenn es um Elektromobilität geht. Innerhalb kurzer Zeit hat die Nachfrage nach E-Autos rasante Fahrt aufgenommen. Etwa 35% aller Neuzulassungen in dem skandinavischen Land sind E-Autos und Hybridautos. Eine sehr positive Bilanz, aber irgendwie scheint der Schuss nach hinten losgegangen zu sein. Denn ob man es glaubt oder nicht, es fehlen die entsprechenden Ladestationen. Und ohne Energie können selbst die modernen, umweltfreundlichen Autos nicht fahren. Schlimm wäre es natürlich, wenn Norwegen jetzt zurückrudert. Wendy Häusler berichtet.
An dem Fahrzeug ist nichts auszusetzen. Ein silberner VW, gut in Schuss, gerade mal 14.000 Kilometer gelaufen. Trotzdem wollte Tune Sagen ihr Elektroauto verkaufen. Die Norwegerin wohnt im Zentrum von Oslo und sie merkte, dass sie immer häufiger suchend durch die Gegend kurfte. Ich habe nie eine Ladestation gefunden und bin deswegen immer öfter Fahrrad oder Bus gefahren. Da kann ich das Auto genauso gut verkaufen. Tune Sagen lebt, wie etwa 60% der Einwohner von Oslo, in einer Wohnung. Sie hat also nicht, wie viele Hausbesitzer, die Möglichkeit, ihr Auto nachts an der eigenen Steckdose zu laden. Wer außerdem nicht das Glück hat, einen festen Parkplatz mit Ladestation mieten zu können, ist im Moment ziemlich gekniffen, sagt auch Petter Haugneland vom norwegischen Verband für E-Autos.
Du bist checken.
Man sollte nachschauen, ob man die Möglichkeit hat, es zu laden, bevor man sich für ein Elektroauto entscheidet. Generell meinen wir, dass Elektroautos sehr zu empfehlen sind. Und für die allermeisten funktionieren sie auch. In Norwegen gibt es seit einigen Jahren einen regelrechten Elektroautoboom. Im Juni diesen Jahres wurden erstmals mehr E-Autos zugelassen als zum Beispiel Benziner- oder Dieselfahrzeuge. Diese Entwicklung wird von der Politik begrüßt. Bis zum Jahr 2025 sollen in Norwegen alle neu zugelassenen Autos emissionsfrei sein. Wer sich ein Elektroauto anschafft, braucht deshalb keine Mehrwert- oder Importsteuer zu zahlen. Auch die Kfz-Steuer fällt weg. Besonders in Oslo hebe der Markt gerade so richtig ab, sagt Støde Potvik von der Stadtverwaltung. Und obwohl sie täglich draußen im Zentrum seien und neue Stationen bauten, kämen sie momentan kaum hinterher. Wachstumsschmerzen einer ansonsten sehr erfreulichen Entwicklung, meint Potvik, sagt aber, er könne den Frust derjenigen verstehen, die häufig vergeblich nach einer Ladestation suchen. Über 100 weitere Ladestationen wollen sie bis zum Jahresende bauen. Im kommenden Jahr dann werden wir unseren Einsatz verdreifachen. Wir werden weitere Ladestationen installieren und wir werden außerdem das System so verfeinern, dass es cleverer und effektiver ist, sodass jeder sein Auto aufgeladen bekommt. Darauf will Tune Sorgen nicht warten. Ihr Auto ist verkauft an jemanden, der außerhalb von Oslo lebt. Eine Weile, sagt sie, wird sie nun testen, wie es mit dem Fahrrad läuft. Ihr nächstes Auto wäre aber ein Benziner.
Dabei hatte alles doch so gut angefangen. Norwegen ist auf dem richtigen Weg, wenn es um Umweltschutz und Luftverschmutzung geht. Wäre schön, wenn man das auch über Mexiko-Stadt sagen könnte. Dort kämpfen die Menschen gegen die miserable Luft, die unter anderem durch die vielen Abgase, aber auch durch Feinstaub entsteht. Und für die Menschen ist die Luftverschmutzung im wahrsten Sinne des Wortes fatal. In manchen Jahren hat sie etwa 4.000 Einwohner das Leben gekostet. Mehr dazu von Ann-Kathrin Mellmann.
Drei von 21 Millionen Metropolenbewohnern machen sich auf den Weg zur Arbeit. Daniel, Iliana und Roberto. Sie treffen sich wie jeden Morgen um kurz nach sieben an einer Straßenkreuzung. In Daniels kleinem Auto reihen sie sich ein in den Strom in Richtung Zentrum. Seit einem halben Jahr bildet das Trio eine Fahrgemeinschaft. Aventonis, Mitfahrgelegenheiten, heißt das wichtige Programm, an dem öffentliche Einrichtungen der Stadt und private Unternehmen teilnehmen. Denn bislang sitzt in den meisten der 4,5 Millionen Autos jeweils nur eine Person. Aventonis ist eine Webseite, über die sich die drei gesucht und gefunden haben. Jetzt fahren wir wenigstens gemeinsam und gemütlich, freuen sich Daniel und Iliana, obwohl sie immer noch häufig im Stau stehen.
Wir sind daran gewöhnt, außerdem können wir uns unterhalten und so vergeht die Zeit schnell. Man verzweifelt nicht so leicht.
Es ist viel bequemer so im Auto, ganz anders als in den vollgestopften öffentlichen Verkehrsmitteln. Nebenbei sparen sie Geld und Daniel bekommt von seiner Firma zur Belohnung einen Parkplatz am Büro. Aber in Tornes ist nur ein Programm von vielen, mit denen der Autoverkehr in der verpesteten Millionenmetropole verringert werden soll. Seit Autos Katalysatoren haben, Abgasuntersuchungen Pflicht sind und alte Dreckschleudern an einem Tag pro Woche nicht fahren dürfen, ist die Luft schon etwas besser geworden. Rauchende Industrieschlote wurden aus der Stadt verbannt, das U-Bahn-Netz ausgebaut und schnelle Buslinien eingerichtet. Vereinzelt sind sogar Fahrräder unterwegs. Erfolgreich ist die Stadtregierung mit ihrem Projekt EcoBici, Öko-Fahrräder. Die können in einigen Stadtteilen ausgeliehen werden, für umgerechnet rund 25 Euro im Jahr. Trotzdem verstopfen noch zu viele Autos die Straßen. Das neue zweite Stockwerk der Stadtautobahn lässt den Verkehr zwar besser fließen, lockt aber auch mehr Fahrzeuge an. Noch mehr Straßen wollen wir aber nicht bauen, sagt Tanja Müller, die deutschstämmige Umweltministerin von Mexiko-Stadt. Stattdessen mehr Busspuren und Fahrradwege.
So, dass mehr Leute Möglichkeiten haben, um sein Auto zu Hause zu lassen. Aber sie können dann mit einem guten Transport kommen, ne? Lebensqualität hat auch zu tun, wenn man sich nicht unbedingt abhängig ist von dem Auto, sondern man zu ihrer Arbeit oder zur Schule laufen kann oder Fahrrad nehmen kann, dann hast du eine bessere Lebensqualität.
Iliana, Roberto und Daniel wären mit dem Fahrrad stundenlang unterwegs. Sie wohnen weit im Osten der Stadt. Außerdem gibt es auf ihrem Weg gar keine andere Möglichkeit, als Auto zu fahren, kritisiert Roberto.
Die Regierung kümmert sich nur um die zentralen Stadtteile. Leistungen wie Fahrradwege gibt es nur dort, wo das sozioökonomische Niveau etwas höher ist. Hier draußen an der Peripherie passiert nichts.
Darum strömen nach wie vor Hunderttausende Autos ins Zentrum. Die Hauptstadt Mexikos hat Fortschritte gemacht, die man im besten Wortsinne riechen kann. Heute gibt es alle Alternativen zum Auto, aber von allen noch zu wenig.
Für viele ist es eine richtige Zeremonie, gerade jetzt im Herbst, eine Tasse Tee. Und da gibt es erhebliche Qualitäts- und auch Preisunterschiede. Einige Sorten sind teurer als Champagner. Weißer Tee aus China zum Beispiel. Da gibt es eine Sorte, die nur an 2 Tagen im Jahr gepflückt wird. Ein Kilogramm kostet zwischen 150 und 300 Euro. Aber es geht noch exklusiver, etwa beim Puer-Tee. Er wird in Kugeln gepresst oder auch in Scheiben, denn so kann er besser gelagert werden. In Hongkong können Teescheiben, die zwischen 90 und 100 Jahre alt sind, schon mal um die 10.000 Dollar erzielen. Gut 8.500 Euro. Das sind jedoch die Ausnahmen. Auf jeden Fall aber ist Tee eine Wissenschaft für sich. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. China ist schon seit jeher das Land der Teetrinker schlechthin, aber ein anderes Getränk hält jetzt Einzug, Kaffee. Das bekommen auch die Teebauern zu spüren. In der südchinesischen Provinz Yunnan hat Steffen Wurzel beide getroffen, quasi die alte und die neue Welt, Tee- und Kaffeeproduzenten.
Teepflanzen bis zum Horizont, durchzogen von schmalen Straßen, von denen aus man einen sensationellen Ausblick hat auf die sattgrüne Landschaft. Nur ein paar Insekten, die um die rund 1,5 Meter hohen Teesträucher fliegen, stören die perfekte Idylle. Dazu weht eine leichte Brise.
32.000 Hektar. Wir stehen inmitten des größten zusammenhängenden Teefeldes der Welt.
Luo Zhongcai ist das. Wenn es um Tee geht, ist der Anfang 60-Jährige eine der wichtigsten Figuren in der chinesischen Provinz Yunnan. Er ist Chef einer großen staatlichen Teefirma in der Region Dadugang. Anbau, Produktion und Vertrieb, alles aus einer Hand. Dadugang liegt ganz im Südwesten Yunnans im Dreiländereck China, Laos, Myanmar. Diese Region lebt seit Hunderten von Jahren vom Teeanbau. Dadugang Das gesamte Gebiet sei eine Naturschutzzone, sagt Luo stolz. Von den etwa 30.000 Anwohnern hier lebten 10.000 vom Teeanbau. Wenn die Teeblätter abgeerntet sind, werden sie in einer Fabrik in Daguanxiang verarbeitet. Das Firmengelände befindet sich direkt im Zentrum der kleinen Stadt. In den Fabrikhallen ist es dunkel, dichter Staub liegt in der Luft. Eine Art Riesenventilator wirbelt die zuvor in der Sonne angetrockneten Teeblätter durch die halbe Fabrikhalle. Luo Zhongcai setzt sich ein weißes Haarnetz auf und erklärt.
Zuerst müssen die Blätter getrocknet werden. Das setzt die Aromen frei.
Und eben ordentlich Staubpartikel. Auch die Arbeiter tragen Haarnetze, außerdem Atemschutzmasken. Eine Halle weiter riecht man zum ersten Mal, dass es hier um Tee geht. Ein sattes Grüntee-Aroma liegt in der Luft. Hier werden die inzwischen schon ziemlich zusammengeschrumpelten Blätter noch einmal erhitzt.
Hier wird der Tee gebacken. Die richtige Temperatur ist dabei das Entscheidende. Und es riecht hier schon schön nach frischem Tee. Die Temperatur in den Gebläsen liegt zwischen 160 und 200 Grad.
Es folgen noch einige weitere Schritte, in denen die Teeblätter zunächst abgekühlt und dann gepresst werden. Je nach Teesorte ähneln sich die Verfahren, unterscheiden sich aber im Detail. Prinzipiell kann man aus den Blättern einer Teepflanze verschiedene Sorten herstellen. Für Grüntee werden die Blätter am wenigsten behandelt. Bei weißem Tee werden ausschließlich sehr junge Triebe verwendet, die noch mit weißem Flaum überzogen sind. Schwarztee wiederum muss man fermentieren bzw. oxidieren. Die Inhaltsstoffe reagieren also mit dem Sauerstoff in der Luft. Das sorgt für das spezielle Schwarztee-Aroma. In einer Firma etwas außerhalb von Daguanxiang geht es um ein anderes Heißgetränk, um Kaffee. Sowohl der Anbau als auch die Verarbeitung von Kaffee machen in der südchinesischen Provinz Yunnan dem Tee mehr und mehr Konkurrenz. Wir verarbeiten rund 3000 Tonnen Kaffeebohnen pro Jahr, sagt Dao De Long. Er ist der Chef hier. Ein Anfang 30-jähriger Mann, braun gebrannt, elegant gekleidet und voller Stolz auf sein Kaffeeunternehmen.
Die Zeiten der Kaffeeernte und der Teeernte überschneiden sich zum Glück nicht. Jetzt ist die Teeernte gerade beendet und die Kaffeesaison beginnt langsam. Wir haben hier in der Region gerade 300 bis 400 Erntehelfer in den Feldern, dazu 24 Helfer in der Verarbeitung.
Zwei dieser Arbeiter sind gerade dabei, rohe Kaffeebohnen auf einen Lastwagen zu schippen. Als ungelernte Kräfte verdienen sie rund 20 Euro pro Tag. Dafür könnten sie sich in einem der hippen Coffeeshops von Shanghai, Peking oder Shenzhen etwa 4 Tassen Kaffee leisten.
Wenn sich die Leute in der Stadt einen Kaffee kaufen, dann interessieren sie sich nicht dafür, wie hart unsere Arbeiter hier dafür schuften. Vielleicht interessieren sie sich dafür, wie teuer der Kaffee ist. Oder vielleicht sogar für den Geschmack. Aber sie haben keine Ahnung davon, welche Prozesse die Kaffeebohnen durchlaufen, von der Ernte bis zum fertigen Getränk. Sie wissen auch nicht, wie viele Menschen Teil dieser Abläufe sind.
Rund 100 Kilometer nördlich liegt die Kleinstadt Pu'er. Weltweit verbinden Teefans mit diesem Namen die gleichnamige, ganz besonders kostbare Teesorte. Seit mehr als 1.500 Jahren wird Pu'er-Tee hier im Süden Yunnans hergestellt. Zum Beispiel auf der Öko-Tee-Farm von Tang Yongqing. Teebauer Tang steht vor dem Hauptgebäude seiner Farm, inmitten zigtausender Teepflanzen. Aus kleinen Lautsprechern dudelt Entspannungsmusik.
Pu'er-Tee unterscheidet sich von anderen Teesorten, von schwarzem oder grünem oder Jasmin-Tee. Pu'er enthält Stoffe, die ihn so reifen lassen, dass er besser wird, je älter er ist. Deswegen wird er in China manchmal auch als Antik-Tee bezeichnet.
Echte Pu'ar-Fans zahlen zum Teil mehr als 100 Euro pro 100-Gramm-Packung. Wobei es Packung nicht ganz trifft, denn Pu'ar-Tee wird üblicherweise in tellergroße Scheiben gepresst und dann mit einem aufwendig verzierten, edlen Papier verpackt. Das Ganze sieht dann aus wie eine dicke Teemünze.
Pu'ar-Tee ist gesund. Man kann damit den Blutdruck senken, außerdem auch Blutzucker und Blutfettwerte. Das gesundheitsfördernde Image hat eine lange Geschichte. Während der Qing-Dynastie vor rund 400 Jahren galt Pu'ar-Tee als kostbares Gastgeschenk für den Kaiser in Peking.
Pu'ar-Fans schwören auf die heilsamen Inhaltsstoffe. Trinkt man den Tee regelmäßig, nimmt man ab, heißt es. Viele Wissenschaftler halten das zwar für unbewiesenen Quatsch, aber zweifelsohne gibt es seit einigen Jahren einen weltweiten Boom dieser Spezialteesorte aus Yunnan. Auch wenn das sehr kräftige, malzige, fast schon erdige Aroma des Pu'ar-Tees nicht gerade Mainstream-tauglich ist. Auch der Arbeitsplatz von Wei Hangyu befindet sich in Pu'ar. Sie befasst sich allerdings nicht mit Tee, sondern mit Kaffee. Genauer gesagt mit der Qualität von Kaffeebohnen. Das sind besonders gute Bohnen, sagt Wei Hangyu, während sie auf ein Schälchen mit frischen, noch grünen Kaffeebohnen deutet. Die 30-Jährige leitet das Qualitätstestlabor im Kaffeehandelszentrum des Schweizer Nahrungsmittelkonzerns Nestlé in Pu'ar. Kleinbauern aus der Region können im Kaffeezentrum von Nestlé ihre frisch geernteten Bohnen anliefern. Wei Hangyu prüft mit ihrem Team, ob die Bohnen die Qualitätsstandards erfüllen. Erst dann wird die Lieferung angenommen und bezahlt.
In dieser Maschine werden die frischen Bohnen geröstet, bei 200 Grad und für 6 bis 8 Minuten. Mit einem Koloskop, einem Gerät zur Farbprüfung, schauen wir uns dann die Farbe der gerösteten Bohnen genau an.
Durch das Rösten der Bohnen verbreitet sich ein wunderbarer Kaffeegeruch im Testlabor. Wei Hangyu lächelt. Für sie als Kaffeeliebhaberin ist das hier ein Traumjob.
Ich mag Kaffee, weil er Charme hat. Ein Riesenunterschied zu Tee, auch wenn wir uns hier in einer Teeanbauregion befinden. Kaffee hat Charme, weil es ein exotisches Getränk ist.
Yunnan ist berühmt für Tee. In ganz China und darüber hinaus verbindet man die chinesische Provinz zuallererst mit diversen hochqualitativen Teesorten. Aber in Zukunft werden Menschen weltweit wohl auch an Kaffee denken, wenn sie den Namen Yunnan hören, vermutet Wei Hangyu.
Jüngere Leute trinken einfach lieber Kaffee. Anders als unsere Eltern, die bevorzugen natürlich Tee. Aber Kaffee wird immer beliebter, genauso wie die Kaffeekultur. Immer mehr Coffeeshops machen auf. Ich bin überzeugt, China ist dabei, eine echte Kaffeenation zu werden.
Das war's für heute. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche, dann mit Beiträgen zu Medizin und Gesundheit. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone said. He's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.